Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Pouvoir assassin. Die Macht mordet. Das ist die wütende Anklage, die seit Monaten aus vielen hunderttausend Kehlen in den Himmel über Algerien aufsteigt.
Die Revolution in Tunesien hatte viel mit dem Internet, mit sozialen Netzwerken zu tun.
Wenn es Facebook nicht gäbe, müssten wir es erfinden. Es ist einfach der einzige freie Raum für uns.
Es sieht aus wie auf dem Tahrirplatz bei den Protesten in Kairo. Doch das ist die Puerta del Sol im Zentrum von Madrid.
Ich will die nächste Nacht hier bleiben. Es ist wichtig, dass wir die Straße wieder erobern und sie von den Politikern uns nicht weggenommen wird.
Zur Rettung des Planeten. Ausstieg aus dem Kapitalismus.
Vive la Demokratie! Demokratia real, ja!
Der Aufruf zum spanischen Aufstand wurde von jungen Bloggern im Internet veröffentlicht.
Revolution. Gestern war der 2. Juni. Den Älteren unter uns wird dieses Datum noch etwas sagen. Damals, am 2. Juni 1967, starb in Berlin der Student Benno Ohnesorg. Mit einem Schuss in den Hinterkopf, getötet vom Zivilpolizisten Karl-Heinz Kurras, Polizeiobermeister in West-Berlin und Mitarbeiter der Staatssicherheit in Ost-Berlin. Ein sehr deutsches Datum, eine sehr deutsche Tat. Und der Blutstropfen, der das Fass überlaufen ließ, damals und zur Rebellion von 1968 führte. Das ist über 40 Jahre her und Deutschland heute weiter weg von einer Revolte denn je. Warum auch heute am 3. Juni 2011 darf die Anti-AKW-Bewegung nach fast 40 Jahren Arbeit ihren größten Sieg feiern mit dem Atomausstieg in Deutschland. Anderswo ist das anders. In Spanien rebelliert die Jugend, in Frankreich fängt sie auch schon wieder an. Die 1968er machten das damals mit Blockaden und Sit-ins, die 2011er machen das mit Platzbesetzung. Das haben sie sich abgeguckt bei den Ägyptern. Entsprechend überschrieb auch eine deutsche Tageszeitung die Bilder von der besetzten Puerta del Sol in Madrid mit Plaza Tahrir. Die Demonstranten wissen natürlich, wie wichtig Bilder sind. Deshalb versuchen es die jungen Leute in Paris auch mit der Place de la Bastille. Es gibt keinen Platz der Welt, der mehr Symbolkraft entfalten könnte. Es ist der Platz der Französischen Revolution. Heute sammeln sich die Empörten allerdings nicht mehr in den Straßen und dann unterm gemeinsam irgendwo hinzuziehen und ein Gebäude zu erstürmen. Sie versammeln sich in virtuellen Chatrooms, um sich dann im Internet zu verabreden für eine Aktion auf dem Platz. Dann werden sie zum Flashmob, einem scheinbar spontanen Menschenauflauf. Spätestens wenn der anfängt, Zelte aufzubauen, wird dann klar, dass das so spontan nicht war. Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Wir sind noch fast anderthalb Monate weg vom symbolkräftigsten Datum. Am 14. Juli 1789 stürmten die Revolutionäre in Paris die Bastille und machten sie im Jahr darauf dem Erdboden gleich. Übrig ist nur noch die Place de la Bastille, auf der die Julisäule steht. Nicht auszudenken, welche Bilder um die Welt gehen würden, wenn am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2011 genau dieser Platz von einem jugendlichen Flashmob besetzt würde. Vielleicht doch auszudenken, sie üben schon für diesen Tag X die jungen Empörten in Frankreich und natürlich auch die Polizei.
Es ist abends, kurz nach sieben. Auf der Fußgängerpromenade am Boulevard Richard Lenoir sitzt eine Gruppe im Kreis am Boden. An die 40 Personen, die meisten sind im Studentenalter. Eigentlich wollten sie den Platz der Bastille gegenüber stürmen, doch dort ist schon massiv Polizei postiert. Während Ordnungshüter in Zivil die Umgebung abklappern, auf der Suche nach den potenziellen Revolutionären. Die haben nun beschlossen, einen Workshop außerhalb der Sperrzone abzuhalten. Ein schlaksiger junger Mann schlägt eine Diskussion zum Thema Pazifismus vor. Viele nicken zustimmend, doch kaum einer meldet sich zu Wort. Politisches Engagement war den meisten bislang fremd. Barbara, 22 und arbeitslos, ist heute zum zweiten Mal bei einem Treffen der Bewegung der Indignés, der Empörten, dabei. Ich möchte eine wahre Demokratie. Und ich möchte auch die spanische Protestbewegung unterstützen und hoffe, dass wir in Frankreich etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Das System muss verändert werden, ebenso wie unglaublich viele Dinge. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam darüber diskutieren und uns eine Meinung bilden. Verglichen mit den jungen Spaniern geht es den gleichaltrigen Franzosen besser. Hier ist nicht jeder Zweite, sondern nur jeder Vierte ohne Job. Doch um einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu ergattern, braucht es in Frankreich Jahre. Und die Angst, soziale Errungenschaften zu verlieren, ist groß. Bei der Massenbewegung gegen die Rentenreform im vergangenen Herbst marschierten sogar schon Gymnasiasten in erster Reihe mit. Staatspräsident Sarkozy und seine Sicherheitspolitik sind bei den jungen Leuten verpönt und die wohlplatzierten rassistischen Äußerungen von Regierungsseite rechtzeitig zum Auftakt des Präsidentschaftswahlkampfs bringen sie auf die Palme. Der 23-jährige Guillaume will deshalb nicht zur Wahl gehen. Was mir an dieser neuen Bewegung für die wahre Demokratie gefällt, hier spricht jeder nur für sich. Ich bin der Meinung, dass ich keinem Politiker meine Stimme geben kann, weil keiner in der Lage ist, mich und meine Ansichten wirklich zu repräsentieren. Sein Nachbar nickt zustimmend. Arthur ist 18 und Arbeiter. Wir leben in einem oligarchischen System und werden von einer Handvoll Führer und den von ihnen aufgebauten Eliten regiert. Die entscheiden alles und scheren sich nicht um unsere Meinung. Egal, wen wir auch wählen, sie sind alle gleich. Stolz zeigt Arthur seine Demofahne, geziert von einem selbsterdachten Slogan. Mach die Glotze aus und schalte dein Hirn an, steht da. Vergangenen Sonntag, bei der bislang größten Demonstration auf dem Platz der Bastille, verkündeten Transparente beispielsweise: Im Mai 1968 haben wir das Unmögliche verlangt. Im Mai 2011 werden wir das Unmögliche umsetzen. Das Ziel scheint ein bisschen sehr hoch gesteckt angesichts der geringen Teilnehmerzahl beim Treffen einige Tage später. Dennoch legt der 34-jährige Wladimir voller Elan los. Um langfristige Forderungen aufzustellen, ist unsere Bewegung noch ein bisschen zu jung. Aber was mir beispielsweise am Herzen liegt, ist ein Kurswechsel bei der europäischen Geldpolitik. Es geht doch nicht an, dass verschuldete Staaten von Privatbanken gestützt werden und die Bürger dafür endlos blechen müssen. Heute Abend sind in 25 französischen Städten Treffen der Mitglieder der Bewegung Réelle Démocratie, wahre Demokratie anberaumt, kündigt die Webseite an. Allerdings, an der nationalen Koordination hapert es noch ziemlich, gibt Wladimir zu. Unsere Bewegung in Frankreich ist klein. Meiner Meinung nach hängt unser Enthusiasmus sehr davon ab, wie es mit den Protesten in Spanien und Griechenland weitergeht.
Suzanne Krause aus Paris. Da fielen doch schon mal ein paar Stichworte. Mai 1968, Mai 2011 und das Thema Geldpolitik. Der nächste Schritt wäre dann, vom entfesselten Kapitalismus zu sprechen und von der Notwendigkeit der Regulierung, dann vielleicht von der Verstaatlichung der Banken, naheliegend, wenn wir sie schon mit Staatsgeld retten müssen. Und wenn wir das so weiterdenken, wo kommen wir dann hin? Nach Berlin vielleicht, zu einem Kongress mit dem Titel Rethinking Marx. Professor Andreas Arndt, Philosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor unter anderem einer Monographie über Karl Marx. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Marx-Buch habe ich eben erwähnt, weil wir jetzt über Karl Marx sprechen. Und zwar deshalb, weil Sie mitgewirkt haben an einem Kongress, der vor kurzem in Berlin stattfand. Wollten Sie da oder wollte dieser Kongress ein Gespenst umgehen lassen in Europa, wie es im Kommunistischen Manifest heißt?
Die Gespensterfrage ist in letzter Zeit ja auch schon umgedreht worden. Es gibt einen Bestseller, der heißt Das Gespenst des Kapitals, also nicht das Gespenst des Kommunismus. Und zwar deshalb, weil das Kapital eigentlich alle unsere Lebensbereiche durchdringt, aber als solches ja nicht fassbar ist, ist ja auch nicht personifizierbar. Also das steht schon ein bisschen eher im Hintergrund, mehr als das Gespenst des Kommunismus. Weshalb man auf Marx zurückkommt, es gibt sicher ein ganz starkes Interesse. Es gab ja zum Beispiel die erstaunliche Tatsache, dass also mitten in der Finanzkrise auf einmal Marx Kapital nachgedruckt werden musste, weil also eine ganz große Nachfrage da war. Ne?
Also es gibt eine Aktualität von Karl Marx heute, ganz offenbar. Geht es letztlich, weil Sie eben gesagt haben, das Kapital, das Unfassbare, dieses scheue Reh, das aber dann eben doch sehr viel Prunk auch entfaltet und sehr viel Macht. Geht es um das Grundthema Gerechtigkeit, das so eines der schwelenden Themen in vielen Ländern und in vielen Demokratien ist zurzeit?
Es geht natürlich zunächst einmal denjenigen, die da protestieren, um Gerechtigkeit. Ob dann also Gerechtigkeit die angemessene Kategorie ist, um das zu beschreiben, was die Ursache dieser Entwicklung ist, die zu diesen Protesten führt, das wäre dann die zweite Frage, nicht? Marx hat ja versucht zu zeigen, dass es im Kapitalismus schon gerecht zugeht, wenn man darunter versteht, es geht nach Recht und Gesetz zu und es wird keiner übervorteilt. Und er sagt, es gibt sozusagen Defekte in diesem System, die eingebaut sind, die trotzdem dazu führen, obwohl formell alles auf einer Ebene zum Beispiel des Äquivalententausches läuft. Niemand wird übervorteilt, insofern gerecht. Und trotzdem gibt es so etwas wie Ausbeutung. Und das war sein Ansatz. Also Marx hat immer sozusagen diesen Begriff der Gerechtigkeit sehr klein gehalten. Mhm. Man müsste, glaube ich, eher sagen, sein normatives Anliegen war es, eine Gesellschaft zu denken und deren Grundlinien zu zeigen, die nicht in der Verfügung von Kapital, das heißt letztlich von Geld und Dingen steht, sondern in der Verfügung der gesellschaftlichen Individuen. Das ist das, was er als Fetischismus bezeichnet, nicht? Eine Verkehrung, dass wir eigentlich unsere gesellschaftlichen Verhältnisse nur über Sachen, über Waren und über Geld leben.
Mhm. Letztlich geht es, und das kann man, glaube ich, auch hören, wenn man die jungen Demonstranten in Madrid und Paris fragt, geht es um Beteiligung. Also die fühlen, dass sie nicht ausreichend beteiligt werden. Es geht um mangelnde Partizipation, um das Gefühl, von den Entscheidungen abgekoppelt zu sein, sich nicht beteiligen zu können, ist letztlich auch die Machtfrage. Das ist dann durchaus schon eine marxische Kategorie, oder?
Das ist durchaus eine marxische Kategorie, ist allerdings auch schon älter. Also dieses Problem etwa hat Hegel, auf den sich Marx ja auch sehr stark bezieht, auch schon gesehen, dass die bürgerliche Gesellschaft, also der Teil der Gesellschaft, in dem auch die Ökonomie sozusagen beheimatet ist, die Tendenz hat, sich den Staat unterzuordnen, zu unterwerfen. Und er hielt das für sehr gefährlich. Und ich glaube, Marx hat diese Diagnose letztlich auch nur weitergeführt. Und heutzutage haben wir sicher den damals befürchteten Zustand, also wenn Sie nur die Tatsache nehmen, dass Lobbyisten also Gesetze schreiben und dergleichen, also dass der Staat eben doch auch schon Interessen der Wirtschaft untergeordnet wird. Und das macht natürlich die Frage nach wirklicher Partizipation drängend, nicht? Und wir sehen es ja auch sozusagen im Rückgang der Wahlbeteiligung, nicht, eine gewisse Verdrossenheit, die ja nicht nur einfach Staatsverdrossenheit oder Politikverdrossenheit ist, sondern auch irgendwie das Gefühl der Ohnmacht reflektiert. Wir sehen uns sozusagen einem Komplex gegenüber aus Politik und Wirtschaft, der sagen, keine Alternativen offen lässt. Und in der Tat ist das ja auch ein Slogan gewesen, nicht, in den letzten Jahren. Nicht, wie oft haben wir gehört, das, was wir machen, ist alternativlos.
Ja, das Unwort. Es ist natürlich klar, dass wenn man den Vorsitzenden der Internationalen Hegel-Gesellschaft als Gesprächspartner hat, dass dann irgendwann auch Hegel kommt. Aber kommen wir nochmal zurück zu Karl Marx. Herr Professor Arndt, die klassenlose Gesellschaft, die Enteignung der Unternehmer, das ist das, was Karl Marx gedacht hat, was er gefordert hat. Das ist aber nicht en vogue heute, oder?
Naja, also die Enteignung der Unternehmer, also er beschreibt das etwas anders.
Die Expropriation der Proprietäre.
Ja, das steht im Kommunistischen Manifest. Er hat es später etwas anders formuliert. Das mag dann auf dasselbe hinauslaufen, aber der Kern ist ja ein ganz anderer. Nicht? Also bei Enteignung der Unternehmer hört man immer so ein bisschen so eine Neiddebatte oder so, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass sozusagen die Gesellschaft eine Kontrolle zurückgewinnt über das sogenannte Wirtschaftsgeschehen und dass nicht sozusagen die ganze Gesellschaft angepasst wird der Logik der Märkte. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt und das ist eine sehr weitreichende Frage natürlich, der man sich stellen muss. Also wollen wir sozusagen nur für die nächsten Quartalszahlen arbeiten? Wollen wir sozusagen nur für die Börsennotierung der Unternehmen arbeiten oder wollen wir die Wirtschaft sozusagen auch wieder daran messen, was leistet sie eigentlich für das menschliche Zusammenleben? Nicht? Was sind tatsächlich die Notwendigkeiten? Schließt die Frage ein, in welchem Maße muss man bei heutigen Produktivitätsniveaus und Standards tatsächlich arbeiten? Ja? Also wie weit kann man auch Arbeitszeit begrenzen? Nicht? Und also diese ganzen Fragen hängen da dran.
Der Philosophieprofessor Andreas Arndt von der Humboldt-Universität zu Berlin. Recht herzlichen Dank. Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder. Der Tag in HR2 Kultur.
War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer. Ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revolütze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonsten unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen, lasst die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten, und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt.
Der Revoluzer-Gedicht von Erich Mühsam, das er der deutschen Sozialdemokratie gewidmet hat. Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir mal auf das Original, nicht gerade auf das von 1789, sondern schon auf das von 2011. Das Vorbild der Flashmobs und Platzbesetzungen in Madrid und Paris ist der Tahrirplatz in Ägypten. Er war die umkämpfte Mitte der zweiten arabischen Revolution dieses Jahres. In Tunesien war alles viel schneller gegangen. Die Ägypter brauchten mehr Zeit und mussten sich festsetzen an einem symbolischen Ort. Und sie sind immer noch da oder auch wieder. Im Internet schreiben sie über ihre neuen Demonstrationsaufrufe Revolution 2.0. Esther Saub.
Aus dem ägyptischen Frühling ist ein Sommer geworden, äußerlich jedenfalls. Sonnenhüte und Schirmmützen sind neben den Fahnen die meistverkauften Demo-Souvenirs, zumindest wenn die pralle Sonne auf den Tahrirplatz scheint. Immer noch wird hier nämlich demonstriert. Erst am vergangenen Freitag standen wieder tausende Ägypter auf dem berühmten Platz und riefen zur nationalen Einheit auf. Ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern hat sich mit Mützen und Fahnen eingedeckt. Sie seien zum ersten Mal auf dem Tahrirplatz, erzählen die beiden. Die Revolution haben sie am Fernseher mitverfolgt, denn sie leben und arbeiten im Oman. Es hat sich vieles getan. Ägypten ist anders geworden. Das Volk hat jetzt eine Stimme. Jeder kann seine Rechte verlangen, nicht wie früher. Ich sehe Optimismus in den Augen der Leute. Im Volk ist Liebe zu spüren. Und jeder will aus Ägypten das Beste machen.
Wir sehen hier ein neues Ägypten. Jeder, der vor der Revolution das Land verlassen hat, hatte nicht die Hoffnung, zurückzukehren. Aber jetzt würde er zurückkommen. Statt im Ausland möchten wir hier arbeiten. Ägypten ist schöner geworden. Du kannst jetzt leben und du kannst frei reden. Ich habe große Hoffnung. Wenn nur diese Unruhen vergehen, wird alles gut sein.
Doch die Unruhen vergehen nicht. Sie nehmen eher zu. Das harmonische Bild von der großen Einheit der Revolution hat Risse bekommen. Sie verlaufen zwischen den sozialen und religiösen Gruppen des Landes. Seit Mubaraks Rücktritt gab es Anschläge auf 3 Kirchen in Kairo und Umgebung. Viele Reformer haben inzwischen den Verdacht, dass diese scheinbare Gegenrevolution eine geplante Aktion ist, ausgeführt von Mitgliedern der inzwischen verbotenen Regierungspartei. Und das Militär profitiert am meisten vom derzeitigen Chaos, denn es wird gebraucht. Das Gefängnis Tora, wo Ex-Minister und Mubaraks Söhne einsitzen, ist derzeit einer der am schärfsten bewachten Orte des Landes. Statt die Verbrechen des alten Regimes aufzuklären, befassen sich die Ägypter mit Fragen der Sicherheit. Aus den Reihen der Polizei selbst wird inzwischen der Verdacht geäußert, die Abwesenheit oder Gleichgültigkeit der Polizisten sei gewollt. Chaos würde inszeniert oder jedenfalls in Kauf genommen. Gleichzeitig agiert die Militärregierung mit zunehmender Härte. Demonstrationen und Streiks sind inzwischen bei Strafe verboten, auch wenn noch niemand dieses neue Gesetz anwendet. Aktivisten werden von der Militärpolizei festgenommen. Shadi al-Rasali Harb zum Beispiel, einer der Organisatoren der Revolution.
Taking civilians to military courts.
Sie stellen Zivilisten vor Militärgerichte. Das ist inakzeptabel. Das muss aufhören. Ich wurde schon festgenommen. Die Militärpolizei ist eines der brutalsten Sicherheitsorgane des Landes. Ich habe beide erlebt, Militärpolizei und Staatssicherheit. Die Militärpolizei behandelt die Leute schlechter.
Die Reformer fordern seit Längerem, dass der Militärrat, der das Land derzeit regiert, durch eine zivile Übergangsregierung ersetzt wird. Und sie bleiben dabei, nur wenn sie den Druck auf der Straße aufrechterhalten, können sie ihre Ziele durchsetzen. Der Kampf um die Zukunft findet für Shadi al-Rasali an 2 Fronten statt, gegen die Militärregierung und für mehr Bildung, damit aus Untertanen mündige Bürger werden.
Verbunden sind wir jetzt mit Julia Gerlach, deutsche Journalistin in Kairo. Guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Ägypten war früher ein Polizeistaat und die Macht des Präsidenten war abgesichert vom Militär. Das, was wir eben von unserer Kollegin Esther Saub gehört haben, hört sich ein bisschen so an, als sei es auf dem Weg in eine Militärdiktatur. Empfinden Sie das auch so als Stimmung derzeit?
Es sind zwei Stimmungen, die so entgegenlaufen. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich diesen Optimismus, dass was Neues passiert, dass man plötzlich Musikgruppen auf der Straße spielen hat, dass die jungen Leute mehr zu sagen haben. Auf der anderen Seite setzt sich immer mehr diese Erkenntnis durch, dass das eigentlich gar keine richtige Revolution war, sondern dass das Militär nach ja nur 18 Tagen Demonstrationen, was, wenn man sich das anschaut, was jetzt in Libyen und Syrien und im Jemen los ist, ja wirklich ein Zuckerschlecken war, dass nur nach 18 Tagen der Präsident abgetreten ist und dann das Militär übernommen hat, dass es eben nicht als wirklicher Regimewechsel gedacht war, sondern eher so als eine Art Regierungswechsel. Und dass das Militär mitnichten die Absicht hatte, das ganze System auf den Kopf zu stellen und wirklich von Grund auf Demokratie einzuführen, sondern eher so ein bisschen was zu verbessern, ein bisschen zu reformieren und ansonsten alles, vor allen Dingen die Machtstrukturen, möglichst beim Alten zu belassen. Also die Familie Mubarak abzusetzen, aber das alte System bestehen zu lassen.
Nun hat sich aber etwas gebildet. Ich meine, diese so eine revolutionäre Stimmung schweißt ein Land zusammen. Die Leute sind alle auf der Straße gewesen oder haben sich alle, sehr viele haben sich beteiligt. Es ist herausgekommen, dass es eben doch zivilgesellschaftliche Strukturen in diesem Polizeistaat gegeben hat, die sich da parallel gebildet haben. Sind die denn jetzt so weit, dass sie auch schon was reißen können, dass sie schon was übernehmen können, dass sie schon Verantwortung auch mit übernehmen könnten?
Also ob das jetzt wirklich Organisationen sind, die richtig gebaut sind, die jetzt hier Verantwortung direkt übernehmen können, das weiß ich nicht. Aber es gibt eben diese ganzen Jugendbewegungen und es gibt zum Beispiel die Bewegung des 6. April und es gibt die Jugendlichen der Revolution und die sind davon überzeugt, dass man einfach diesen Druck auf die Militärregierung immer beibehalten und auch erhöhen muss. Denn ohne Druck, sagen sie, würden die Generäle einfach mal gar nichts machen. Deswegen sehen sie ihre Rolle da drin, jeden Freitag auf die Straße zu gehen, jeden Freitag auf den Midan-e-Tahrir zu gehen und zu sagen, wir wollen das und das und das. Und sie haben damit gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt immer mal wieder ein Zugeständnis. Es tauchen wieder neue Probleme auf. Es gibt jetzt diese Vorwürfe der Folter durch die Militärpolizei. Es gibt viele Verhaftungen. Es gibt Verurteilungen vor Militärgerichten. Aber die gehen immer wieder hin und sagen, hier, wir wollen das und das und das. Und ihr müsst das bringen, denn dies ist eine besondere Revolution. Normalerweise, wenn Leute Revolution machen, dann regieren die hinterher selber. Wir haben euch die Regierung treuhänderisch überlassen. Aber wir, wenn das so weitergeht, dann machen wir das doch selber.
Wie machen?
Aber meiner Einschätzung nach nicht passieren.
Wie machen die das eigentlich? Verabreden die sich immer noch via Internet und Chatrooms und Twitter und so weiter?
Ja, und es sind so Strukturen, dass einfach an ungefähr so gegen Mittwoch jeder Woche kristallisiert sich heraus, was das für ein Freitag wird, also ob das der Freitag des der Reinigung oder der Freitag des Kampfes gegen der Korruption oder wie letzte Woche. Dazu wurde allerdings schon länger dazu aufgerufen, dass es eben der zweite Freitag der Wut sein sollte, die zweite ägyptische Revolution, weil einfach ziemlich viele Sachen sich angestaut hatten, wo man gegen protestieren wollte. Und da wird dann über Facebook, über Twitter und so weiter aufgerufen. Und wenn das ein größeres Ereignis ist, dann gehen die Jugendlichen aber auch tatsächlich los und sprechen einfach jeden, den sie treffen, an.
Komm, also Mund-zu-Mund-Propaganda.
Genau, und so ganz direktes Ansprechen. Komm, Bruder, du bist doch auch mit dem und dem nicht zufrieden. Jetzt komm mal am Freitag wieder demonstrieren.
Und das funktioniert offenbar, denn die haben ja ziemlich viele zusammenbekommen am letzten Freitag.
Die haben letzte Woche sehr viele zusammenbekommen und das Besondere letzte Woche war auch, dass sich mal gezeigt hat, wie viele diese eher linken und eher liberalen revolutionären Jugendlichen eigentlich mobilisieren können, weil die Muslimbruderschaft eben dazu aufgerufen hat, nicht hinzugehen. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass noch weiter demonstriert wird. Das heißt, dieser große volle Platz letzte Woche, das waren alleine die Jugendlichen der Revolution.
Das heißt, es hat...
Diese Woche
Entschuldigung.
Diese Woche ist der Platz ziemlich leer. Denn diese Woche haben sie erstaunlicherweise zu etwas ganz Neuem aufgerufen, nämlich dem Freitag der Arbeit. Das heißt, die Leute arbeiten, damit die Wirtschaft des Landes wieder auf Trab kommt.
Hat die Revolution also doch auch Optimismus auf die Straße gebracht? Ist das spürbar in Kairo? Ist das heute anders als vorher?
Ja, es ist anders als früher. Man sieht einfach, die Mode hat sich ein bisschen verändert. Man sieht viel mehr so Mädchen und junge Frauen, die mit vielleicht Kopftuch, aber dann mit enger Hose und Turnschuhen durch die Gegend gehen und ja, einfach fröhlicher sind. Man sieht mehr junge Männer, die so ein bisschen längere Haare haben. Die gab es früher auch, aber diese Mode hat sich ausgebreitet und die früher so rumgelaufen sind, die halt zu so einer Subkultur gehörten, die trauen sich jetzt auch mehr auf der Straße rumzulaufen und sich zu zeigen und stolz zu sein. Und es gibt Feste und Straßenkonzerte und Kinderfeste. Also es ist wirklich eine Stimmung, die sich verändert hat und wo viel passiert ist. Und ja,
gut, toll. Also es gibt auch Optimismus. Julia Gerlach, vielen Dank nach Kairo. Von Zelten und Chatrooms. Die Revolution vernetzt ihre Kinder. Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, hat ein gewisser Kaspar Hauser 1919 in der Weltbühne veröffentlicht und mit Revolution Rückblick überschrieben. Eine Abkürzung, die uns heute nicht mehr so geläufig ist, vielleicht zum Verständnis. OHL ist die oberste Heeresleitung.
Ich schau zurück. Die Pressegenerale ergriff vor einem Jahr der große Schreck. Die OHL verstummt mit einem Male. Vorbei. Die Phrase lag im Dreck. Vorbei die Pläne und die dicken Thesen, vorbei die plumpen Renommistereien. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Soldaten vor, der Kaiser hat verzichtet. Nun wolltet ihr alleine weitersehen. Das ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Eberts gleich die Noskes stehen. Kaum ist das Land von einer Pest genesen, fällt es mit Grazie in die nächste rein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Wir dachten schon, jetzt gilt's den Offizieren. Wir dachten schon, hier wird nun ernst gemacht. Wir dachten schon, man wird sich nicht genieren. Das Feuer brennt einmal, es ist entfacht. Wir dachten schon, nun kommt der Eisenbesen. Doch weicht der Deutsche sich die Hosen ein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. Kommt diesem Land niemals denn ein Retter? Die graue Regenluft weht nass und fahl. Zum Abschied nehmen just das rechte Wetter. Fahr wohl, fahr wohl, November-Ideal. Denn erstens kostest du zu hohe Spesen und zweitens singt ihr noch die Wacht am Rhein. Tatü, tata, es wär zu schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.
Kurt Tucholsky alias Kaspar Hauser 1919. Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Von Chatrooms, Twitter, Facebook und Flashmobs wird heute gesprochen, wenn es um die jungen Revoluzzer und Revolutionäre geht. Aber es kommt nicht darauf an, wie man sich verabredet, es kommt letztlich auch im digitalen Zeitalter darauf an, was man macht und wer die Macher sind. Und wie im Fußball die Wahrheit auf dem Platz liegt, so ist es auch bei der Revolution. Entscheidend ist letztlich die Straße, oder? Rainer Weber.
Man kann ja über die Presse sagen, was man will, aber wenn sie was doof findet, so richtig doof, dann kriegt sie sich nicht ein vor Lachen. Damals bei diesem Dutschke zum Beispiel. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen, hat er gesagt. Und mein Gott, was haben wir gelacht. Das war um die 68. Und wenn heute die Presse eine ganz ähnliche Sache zwar auch nicht versteht, aber klasse findet, dann deliriert sie sich was ab, in Arabien und anderswo zum Beispiel. Eine Revolution per Netz sei das gewesen. Spontan und auf Mausklick hätten die Facebook-Freunde ihre Laptop-Deckel hochgeklappt und zum Pflasterstein gegriffen. Die Revolution wird getwittert werden, lautet so ein typischer Blog. So hätten sie es gerne. Nicht die Revolutionäre, so hätten es die Diktatoren gern. Es stimmt nämlich nur sehr bedingt, dass die neuen Medien spontane Revolutionen ermöglichen. Das hat der Sozialwissenschaftler Evgeny Morozov erforscht und er weiß, wovon er redet. Bevor er Lehrbeauftragter an der University of Stanford wurde, war er nämlich selber Blogger und Revoluzzer und er war es auch, der im April 2009 den Begriff von der Twitter-Revolution in die Literatur einführte. Nun hat Morozov ein Buch zu dem allen geschrieben, es ist soeben erschienen, heißt auf Deutsch Der Netzwahn Und auf verblüffende Weise zeigt diese Analyse einer neuen Technologie, dass der alte Dutschke mit seiner Revolutionierung der Revolutionäre irgendwie doch recht hatte. Das hieß bei Lenin Aufbau einer Kaderpartei, professionelle Revolutionäre, was bekanntlich bös geendet hat, aber erfolgreich war es dann halt erstmal doch. Was also ist geschehen zwischen Tunesien, Ägypten und sonst wo? Es war irgendwie Dutschke plus Lenin und dann erst ein bisschen Twitter. Wer die Vorgänge zum Umsturz kühlen Kopfes verfolgt, stellt zunächst einmal fest, dass es eine seriöse Struktur von Eliten gegeben hat, wie das der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausdrückt, die den Protest bündelt, organisiert und steuert, bevor es zum Aufbegehren kommt. Spontaneität ist mithin keine Folge von Twittereien, die es selbstredend beeinflusst, sondern Resultat einer durchdachten Strategie. Und auch die liegt vor. Als Buch übrigens diese viereckigen Papierdinger. Von der Diktatur zur Demokratie heißt dieses Buch. Geschrieben hat es der amerikanische Politikwissenschaftler Gene Sharp, der inzwischen übrigens 83 Jahre alt ist. Es ist knapp 100 Seiten lang und erschien bereits 1993, als das Internet eine Spielerei von Esoterikern war. Es ist ein Leitfaden für den zivilen Ungehorsam. Es ist kühl geschrieben, wie eine Betriebsanleitung. Ungefähr, es empfiehlt sich, Demos so zu organisieren, dass die Regime in Verlegenheit gebracht werden. Bei Trauerfeiern zum Beispiel. Wenn eine Beerdigung in eine Demonstration übergeht, zögert im Allgemeinen jede Polizei dann doch wild drauf loszuschlagen. Schon bei der nächsten Beerdigung werden sich mehr Menschen auf die Demo wagen. Und ohnehin, bitte immer klein anfangen, an entlegenen Plätzen, wohin sich die Regierungstruppen schlecht in Bewegung setzen können. Der Tahrirplatz kommt dann irgendwann zum Schluss. Soweit Sharp. Aber wie wurde das alles verbreitet? Es begann in Belgrad mit der Otpor-Bewegung. Das waren die Studenten, die Milošević zum Einknicken brachten. Einige der ehemaligen Aktivisten sind jetzt Lehrer in zivilem Ungehorsam. In Belgrad gibt es dazu eine Akademie, ein Zentrum für gewaltlose Aktion und Strategie. Das ist eine Art Hochschule für zivilen Ungehorsam. Dort ließen sich zum Beispiel die Mitglieder der fortschrittlichen Jugend Tunesien von dem Aktivisten Ahmed Maher ausbilden. Was man halt so versteht unter einer Revolutionierung der Revolutionäre. Sie haben gelernt. Was an einen alten, bei den Dutschkes damals auch recht beliebten Spruch erinnert, auch wenn die es damals dann doch nicht geschafft haben. Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und Zwitschern auf Twitter ersetzt noch lange keine Strategie.
Und nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, fehlt da noch. Professor Matthias Middel, Historiker vom Center for Area Studies der Universität Leipzig und beschäftigt mit Revolutionsforschung. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Als Revolution bezeichnen wir gemeinhin den Aufstand, und zwar dann, wenn er erfolgreich ist und die bisher Mächtigen vertrieben sind. Aber was wir eben schon gehört haben aus Ägypten und was Bert Brecht schon nach dem Zweiten Weltkrieg wusste, was dann folgt, sind die Mühen der Ebenen. Das ist eigentlich das, was über die Revolution entscheidet, wird zurzeit nämlich in Tunesien und Ägypten. Das ist die wichtige Zeit, oder?
Naja, wir sollten unter Revolution nicht nur den Aufstand verstehen, der die Mobilisierung der Massen anzeigt, sondern wir sollten darunter eben auch verstehen den sozialen Wandel, der mit diesem Aufstand vielleicht erzwungen werden kann, aber auf jeden Fall längere Zeit braucht und sich dann auch möglicherweise in neuen politischen Strukturen und vor allen Dingen neuen konstitutionellen Formen niederschlägt.
Wenn das so ist, dann wären die 68er auch eine Revolution gewesen, nicht nur eine Revolte.
68 kann man sicher als Revolution bezeichnen, auch wenn sie nicht in das Schema passt, das wir aus dem 19. Jahrhundert oder auch aus dem frühen 20. Jahrhundert kennen. Und vielleicht kann man auch so sagen, dass diese Rebellion schließlich umgeschlagen ist in den meisten westlichen Ländern in eine Reform der politischen Strukturen und der sozialen Strukturen und nicht so sehr in eine völlige Revolutionierung.
Und dann wären die jungen Leute, die sich jetzt auf der Puerta del Sol in Madrid treffen oder auf der Place de la Bastille in Frankreich, in Paris, dann wären die in diesem Sinne auch Revolutionäre. Denn was die wollen ja nicht die Demokratie abschaffen und durch irgendetwas anderes ersetzen, sondern sie wollen eigentlich Beteiligung, sie wollen Demokratisierung der Demokratie. Und wenn die erfolgreich wären, wären auch die Revolutionäre.
Naja, nun müssen wir natürlich vorsichtig sein. In einer Demokratie gehört an sich die weitere Demokratisierung des Landes zu den Lebensformen. Und insofern wäre dann eine Demokratie in permanenter Revolution begriffen. Das überdehnt dann doch den Begriff der Revolution ganz gewaltig. Ich denke,
da wären wir dann bei Trotzki.
Pardon?
Da wären wir dann bei Trotzki angelangt.
Ja, nein, ich glaube, wir müssen drei Dinge bei einer Revolution zusammendenken. Das eine ist sicher die Mobilisierung von breiten Bevölkerungsschichten, die ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verleihen. Das zweite ist zumindest eine Spaltung des Sicherheitsapparates, also Polizei und Armee. Wir haben das sehr deutlich in Ägypten gesehen. Wir sehen das viel weniger deutlich übrigens in Libyen. Und dann sehen wir auch, wie schwierig es ist, einen solchen Umsturz zu Ende zu bringen ohne äußere Hilfe, wenn der Sicherheitsapparat einigermaßen kohärent bleibt. Und drittens, und das ist der Punkt, der, glaube ich, übersehen wird, geht es auch um die Frage einer Spaltung der wirtschaftlich dominierenden Eliten, die in Ägypten eben zum größten Teil mit dem Mubarak-Regime und vor allen Dingen der sehr korrupten Form unter seinen Söhnen nicht mehr einverstanden waren und sich dann gegen Mubarak gewandt haben. Also wenn alle drei Komponenten zusammenkommen, dann hat eine Revolution Chance, mehr zu sein als eben nur Versammlung auf einem Platz.
Und die Versammlungen auf einem Platz, wie Sie das jetzt genannt haben, in Spanien und in Paris, die nehmen sich ja dann doch diese Revolutionäre da in Ägypten zum Vorbild. Gibt es da, ist das eine unzulässige Parallelisierung oder gibt es da Parallelen?
Naja, also Parallelen würde ich nicht sagen, sondern es gibt zunächst mal eine gemeinsame Erregung über vergleichbare Dinge, nämlich über das Betroffensein von einer Wirtschaftskrise, die dramatische Folgen und Verwerfungen in der Gesellschaft nach sich zieht. Und wir sehen auch, dass es eine wechselseitige Inspiration gibt, also dass diese Form der Mobilisierung vielleicht übergreifen kann. Ich sehe aber nicht, dass etwa die Sicherheitsapparate in Frankreich oder in Spanien vor irgendeiner Form von Spaltung stehen. Und ich sehe auch nicht, dass wir es mit einer massiven Unzufriedenheit innerhalb der wirtschaftlich dominierenden Kräfte zu tun haben in beiden Ländern. Dazu kommt vielleicht auch noch eins, für eine Revolution braucht es auch relativ einfache Formeln, hinter denen sich sehr viele versammeln können. Und das scheint mir im Moment sowohl in Spanien als auch in Frankreich massiv zu fehlen. Dafür ist die Lage vielleicht auch mit der Globalisierung ein bisschen zu unübersichtlich.
Das ist vielleicht auch deren Problem, dass sie das Gefühl haben, sie könnten eigentlich, was die Strukturen angeht, ja demokratisch sich engagieren und irgendetwas tun, aber es wird zu gar nichts anderem führen, weil irgendwo entschieden wird über ihr Leben und sie gar nicht genau wissen, wo.
Ja, nun müssen wir hier sogar noch zwischen Frankreich und Spanien ganz deutlich unterscheiden. Wir haben in Frankreich eine sich langsam aufstauende Unzufriedenheit mit der Regierung unter Präsident Sarkozy oder den verschiedenen Regierungen unter diesem Präsidenten, die eben für eine große Unpopularität der Politik gesorgt hat und schon lange eine Mobilisierungsbereitschaft angezeigt hat. In Spanien handelt es sich eher um Frustration über die unerfüllten Hoffnungen mit einer sozialistischen Regierung, die jetzt, in eine Art von Verzweiflung führt, denn man kann sich schwer vorstellen, dass die Alternativen, die zur Regierung Zapatero bereitstehen, nun die Forderungen dieser Demonstranten eher erfüllen werden als die aktuelle Regierung.
Das heißt, es wird am Ende eine konservative Regierung sein und die wird es dann noch weiter verschärfen, sagen Sie?
Das ist jedenfalls die Prognose, die man von den Parteienforschern hört. Man lässt sich ja immer gerne bei Wahlen überraschen.
Professor Matthias Middel, Historiker vom Center for Area Studies der Universität Leipzig, recht herzlichen Dank. Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt das dritte Revolutionsgedicht, auch nicht sehr begeistert. Ist ja auch ein deutsches Revolutionsgedicht von Adolf Glasbrenner, der deutsche Michel beim Fortschritt.
Immer langsam voran, immer langsam voran, dass der deutsche Michel nachkommen kann. Der Fortschritt, der nimmt auch gar kein End. Es ist, als ob der liebe Gott die Polizei nicht kennt. Von je haben die Fürsten unser Vaterland beglückt, wär nur das arme Volk nicht so sehr gedrückt. Ich glaub nicht, dass Amerika Republik bleibt, weil die preußische Zeitung dagegen schreibt. Na Gottlieb, nur keine Konstitution, das Unglück sehen wir an Frankreich schon. Da ist kein Minister den Kammern nicht recht. Bei uns bleiben sie, sind sie noch so schlecht. Seitdem unser Reich die Pressfreiheit verlor, schreiben wir uns alles hinters Ohr. Wenn wir die Steuern nicht mehr zahlen, dann können wir uns einen König malen. Es freut mich, dass allerhöchst Ihre Majestät, der König, beim Fortschritt mit uns geht. Denn wenn ein König uns nicht kommandiert, dann werden wir nicht gehörig angeführt. Immer langsam voran, immer langsam voran, dass der Michel beim Fortschritt nachkommen kann.
Von Zelten und Chatrooms, die Revolution vernetzt ihre Kinder, der Tag in HR2 Kultur. Blasser Tahrir hat die Tageszeitung über die Bilder von der Puerta del Sol geschrieben, die Bilder von dem besetzten Platz in Madrid. Und so wollten die Demonstranten dort auch gesehen werden. Sie selbst verglichen sich mit der Protestbewegung in Ägypten, ich habe das schon gesagt. Auch sie verlangten Demokratie, obwohl sie in einer Demokratie leben. Sie verlangen echte Demokratie, ganz so wie die jungen Franzosen, von denen wir vorhin schon gehört haben. Irgendwie scheint das, was sie haben, was ihnen geboten wird, eben nicht genug Beteiligung, nicht genug Einflussmöglichkeiten, nicht genug Mitsprache. Bewegung 15M nennen sie sich, was für den 15. Mai steht, an dem sie zum ersten Mal massiert aufgetreten sind. Aus Madrid, Reinhard Spiegelhauer.
Sonntag, 15. Mai.
Estamos aquí manifestándonos contra todos los abusos que desde la clase política y desde los poderes económicos están.
Wir sind hier, um dagegen zu protestieren, dass die politische Klasse und die Wirtschaftsmächtigen die Gesellschaft als Ganzes missbrauchen, wegen der 5 Millionen Arbeitslosen und wegen der Rentenreform. Wir treten für die verfassungsmäßigen Rechte und für die Menschenrechte ein, die von den Politikern und den Wirtschaftsführern und Bankern verletzt werden. Sie nennen es Demokratie, aber es ist keine, skandieren die Demonstranten an diesem Sonntag in über 20 Städten Spaniens. Mit Plakaten, vor allem aber über das Internet, hat sich der Aufruf einer Gruppierung verbreitet, die sich Democracia Real Ya nennt, echte Demokratie jetzt. Mehr als 150.000 sind es in ganz Spanien und in Madrid gehen einige nach der Demonstration nicht einfach wieder nach Hause.
Montag, 16. Mai.
200
bis 300 Menschen haben sich an der Puerta del Sol versammelt, wo Jugendliche nach der Demonstration gestern ein Camp errichtet haben. Im Laufe des Tages strömen Hunderte von Sympathisanten auf den Platz, um am Abend erneut zu demonstrieren. Als die Polizei den Platz dann am Dienstagmorgen gewaltsam räumt, ist das die Initialzündung für einen Flächenbrand. Tausende Menschen kommen ab jetzt jeden Abend auf den Platz, der schon in der Nacht nach der Räumung wieder besetzt wird. Nicht nur Junge, auch Ältere, wie diese Rentnerin, finden die Proteste überfällig. Das ist das Beste, was uns im 21. Jahrhundert passieren konnte. Vor allem, weil es ein ganz wichtiger Ausdruck der Reife unserer spanischen Gesellschaft ist.
Una proyección de madurez del pueblo español. Importantísima.
Das geeinte Volk wird nie besiegt werden, skandieren die Menschen an der Puerta del Sol.
Freitag, 20. Mai.
Die Nationale Wahlkommission hält an einem Demonstrationsverbot für das Wochenende fest. Die Wählerinnen und Wähler dürften so kurz vor der Wahl nicht mehr beeinflusst werden. Wenn sie es verbieten, dann, weil sie Angst haben. Und vor wem haben sie Angst? Vor Bürgern, die friedlich ihre Meinung kundtun? Ich verstehe das nicht. Und sie bleiben. Der Platz an der Puerta del Sol bleibt auch am Samstag und am Wahlsonntag von Menschen gefüllt, die demonstrieren und über Politik diskutieren. Kommissionen sind gebildet worden, zum Beispiel für die Lebensmittelversorgung, für politische Arbeit, für Pressekontakte. Notstrom, Aggregate und Solarzellen versorgen Kühlschränke und Laptops mit Strom. Pausenlos wird getwittert und geblockt, aufgerufen, sich zu beteiligen. Andere verbreiten die Nachricht ganz konventionell. Sie können uns nicht vertreiben, singen sie.
Montag, 23. Mai.
Dass die Konservativen die Wahl gewonnen haben, ist für die Demonstranten ein Randthema. Sie sind ja ohnehin gegen die etablierten Parteien. Ich glaube an keine Regierung. Diese hier hat versagt, aber die Volkspartei würde es mindestens genauso schlecht machen. Wir brauchen echte Veränderungen in der Bildungspolitik, im Gesundheitswesen, in so vielen Dingen. In Vollversammlungen diskutiert die Bewegung des 15. Mai, wie sie inzwischen heißt, politische Forderungen. Man diskutiert, um daraus konkrete Pläne zu entwickeln. Die Vorschläge der einzelnen Arbeitsgruppen gehen in die Vollversammlung und da werden wir dann irgendwann auch über die Zukunft des Camps entscheiden.
Montag, 27. Mai.
Zwei Wochen sind vergangen seit den ersten Demonstrationen, doch die politische Arbeit in Kommissionen und Plänen ist ein zäher Prozess. Die konkretesten Forderungen sind noch die Reform des Wahlrechts und mehr direkte Demokratie. Volksbegehren sollen erleichtert werden. Doch wie diese Forderungen in die Praxis umgesetzt werden sollen, bleibt unklar. Ich höre Leute, die sagen, es gehe hier um rechts oder links. Das finde ich absurd. Inzwischen ist es vor allem ein Kern von 150 bis 200 jungen Leuten, die den Protest weiterführen. Die Diskussionen drehen sich immer stärker um die Frage, wie lange das Camp noch bestehen kann. Nicht nur, weil immer mehr Geschäftsleute und Politiker die Räumung verlangen.
Freitag, 3. Juni.
Seit Tagen wird nun vor allem diskutiert, wie der Protest weitergehen soll. Das Camp aufgeben, einen Informationsstand aufrechterhalten und die politische Arbeit dezentral fortführen, das wollen inzwischen viele. Aber Entscheidungen gelten nur, wenn sie praktisch einstimmig gefällt werden. Und ein kleiner Teil der Bewegung stimmt dagegen, das Camp zu verlassen, bevor die politischen Forderungen umgesetzt sind. Immer weniger Aktivisten kommen zu den Versammlungen. Radikale aus der Hausbesetzerszene hätten das Protestcamp an der Puerta del Sol faktisch übernommen, so sagen manche.
Und für diesen Sonntag wird dennoch wieder aufgerufen zu dezentralen Aktionen in vielen spanischen Städten. Wolfgang Krauser, Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung. Guten Tag.
Ja, schönen guten Abend, Herr Schmidt.
Sie sind einer der bekanntesten Chronisten der 68er-Bewegung. Wenn Sie in diesen Tagen die Bilder sehen von der Puerta del Sol in Madrid, von der Place de la Bastille in Paris, erinnert Sie das an 68?
Also von den Bildern her auf jeden Fall. Das hat von der Intensität dessen, was man dort sehen kann, von der Massenhaftigkeit des Auftretens, auch von dem Elan, die entsprechenden Leute dort äußern, doch vieles an Parallelen zu den Dingen, die man genau vor 43 Jahren in Paris hat erleben können, während des Pariser Mais.
Vorhin haben wir einen jungen Mann aus Paris das sogar sagen hören. Im Mai 68 haben wir das Unmögliche gefordert, jetzt setzen wir es um. Der Mann hatte offenbar die alte Sponti-Parole schon mal gehört, seid realistisch, fordert das Unmögliche. Und in Madrid haben wir eben ja gehört, rufen die Demonstranten El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Das ist die Parole der chilenischen Unidad Popular 1969. Also geschichtsvergessen sind die nicht.
Nein, die scheinen ganz großes historisches Bewusstsein zu haben. Das ist schon überraschend, weil man ja nicht genau weiß, wer die einzelnen Sprecher, Führer und so weiter dieser Bewegung sind. Die scheinen doch in der Tat so etwas wie einen Abgleich hergestellt zu haben und das, was sie selber jetzt projektieren, das verglichen zu haben mit den Dingen, die im Lauf der letzten 4 oder 3 Jahrzehnte bereits geschehen sind.
Auch die Bewegung 15M, der 15. eines Monats, haben Sie sich verabredet. Wollen Sie, wenn das mal zu Ende gehen sollte, da auf der Plaza, wollen Sie sich dann immer treffen? Das erinnert Sie auch an was?
Ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte Konstellation, dass es nämlich bereits in der Zeit zwischen 1965 und 1969 eine Verabredung gegeben hat, die von Kalifornien ausging, dass man sich nämlich weltweit jeweils am 15. eines Monats zusammenfinden solle, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Und man hat das tatsächlich getan. Also das ist gemessen an den damals zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln, ist das sehr erstaunlich gewesen. Heute ist das natürlich sehr viel einfacher zu realisieren, sich am 15. eines Monats zu treffen und zu versammeln. Damals hat es aber dennoch gleichwohl funktioniert und im Nachhinein erscheint mir das fast wie ein Wunder, weil man hatte damals halt Telefone und Telegrammmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber das ist damals auch gelungen.
Allen von heute ist gemeinsam, dass Sie das Buch von Stefan Essel gelesen haben, dieses Büchlein Empört euch. Die Franzosen nennen sich sogar so, Bewegung der Empörten. Kann so etwas einen Kristallisationspunkt abgeben, um dass sich dann ein Schneeball sozusagen bildet?
Ja, ich glaube, man muss versuchen, das natürlich einzuordnen. Wir sind natürlich jetzt sozusagen auch ein Stück weit geblendet von dem, was wir via Massenmedien sozusagen zu Gesicht bekommen. Aber ich habe den Eindruck, als handle es sich dabei um eine starke Interventionskraft an zunächst mal zum Teil jedenfalls sehr unwahrscheinlichen Orten, wenn man sich überlegt, das, was in Tunesien geschehen ist, das hat ja Mitte Dezember letzten Jahres begonnen, was dann in Kairo geschehen ist, was in viele arabische Staaten ausgebreitet hatten, worauf sich dann die Demonstrierenden in Madrid, zum Teil auch in Paris oder Athen, dann auch wiederum beziehen. Das ist schon eine ganz interessante Kumulation von Effekten, Und das ist in der Tat so, das erscheint fast so, als habe man sich die Parole von Stefan Essel zu eigen machen wollen. Und das wirkt sehr erstaunlich, gemessen daran, dass das ja ein 93-jähriger älterer Herr ist, der diese Parole in die Welt gesetzt hat. Und jetzt auf einmal nimmt das sozusagen sozial Gestalt an. Das ist eigentlich völlig unprognostizierbar gewesen.
Also ein 93er als Galionsfigur einer Jugendbewegung, die über viele Länder geht.
Ja, und ein 93-Jähriger, der es sich nicht so einfach macht, indem man nämlich keine vorschnellen Parolen, die sich sozusagen an Radikalität übertrumpfen, präsentiert hat, sondern der sozusagen ein sehr ausgewogenes Gefühl für das, was man wirklich fordern und worüber man sich tatsächlich empören sollte, dann sozusagen publiziert hat, das ist doch sehr erstaunlich.
So haben Sie zwar eben schon gesagt, dass zu Zeiten der Vietnamkriegsbewegung oder Anti-Vietnamkriegsbewegung es sowas auch schon gegeben hat, am 15. jeden Monats weltweit in den Städten Demonstrationen. Aber was wir jetzt da sehen, ist ja doch, wie Sie eben selber auch beschrieben haben, etwas anderes. Das bezieht sich alles aufeinander, die nehmen sich alle sich gegenseitig zum Vorbild. Kann daraus etwas Grenzüberschreitendes an Bewegung entstehen?
Also das ist bereits entstanden. Ich glaube, man hat das bereits vor Augen. Es ist grenzüberschreitend, es ist transnational. Und die jeweiligen Protestgruppen und Strömungen versuchen ja, Anstöße aus anderen Ländern aufzugreifen, mit denen dann selber umzugehen. Und ich denke schon, dass sie gemeinsam ein Gefühl haben, dass sie teilen können, dass sie Teil einer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftskrise sind, die sich in den jeweiligen Staaten, ob das einmal die EU-Staaten sind oder die nordafrikanischen Staaten, halt ganz anders manifestieren. Aber trotzdem sind sie Teil eines gemeinsamen Problems.
Und wir werden sehen, was daraus wird. Wolfgang Krauser, Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung und einer der Chronisten der 68er-Bewegung. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber ohne diese Sendung. Morgen hier an dieser Stelle die Sendung Kontrovers mit dem Titel Atomausstieg. Wie schaffen wir die Energiewende? Unser Thema, wenn Sie mitreden wollen, dann können Sie jetzt schon anrufen unter 069 155 6622. 069 155 6622. Für heute sagt Tschüss Florian Schwinn und wenn Sie wollen, dann können Sie morgen ja mit mir reden. Übrigens, wir haben heute ein historisches Datum, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der 3. Juni, der wird in Zukunft dann in die Geschichte eingehen. Es ist das Datum des Atomausstiegs. Tschüss.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist anders. Jeden Tag.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.